Starke, nachhaltige Verbindungen. Wie geht das eigentlich? Wie machen wir das? Und wann? Was tut uns gut? Diesen Fragen geht der Verbindungsschaffen-Podcast nach. Mit Denken und Mitfühlen ausdrücklich erlaubt.
Es ist eigentlich die Anti-Verbindung. Also so ein Zustand, in dem man eben mal so gar nicht verbunden ist, nicht mit sich selbst verbunden und auch nicht mit anderen verbunden. Die Depression nämlich. Ich habe zwar den Eindruck, dass es mittlerweile mehr Akzeptanz gibt, mehr Menschen berichten auch darüber, dass sie mit dieser Krankheit kämpfen, aber trotzdem ist da, glaube ich, immer noch viel Unwissen, viel Unverständnis und auch viele Ideen, die einfach nicht stimmen. Und das ist der Grund, warum wir eine Verbindung zu diesem Thema brauchen, finde ich. Und einer, der sich da engagiert, der das vielleicht auch findet, ist Gordon Schönwälder. Der macht das unter anderem mit seinem Podcast Hauptberuflich Depressiv. Und das ist jetzt kein Fachpodcast. Gordon ist kein Psychotherapeut, sondern er ist selbst betroffen. Und er spricht sehr offen, finde ich, sehr persönlich über die Symptome, über die Auswirkungen, so wie er die Krankheit auch erlebt. Das hier ist die 61. Folge vom Verbindungsschaffen-Podcast. Hallo, lieber Gordon, schön, dass du heute hier mit dabei bist.
Mensch, 61 Folgen schon, Wahnsinn. Ja, vielen Dank für die Einladung und für die Gelegenheit, hier über das Thema mit dir zu sprechen.
Ja, und vor allem auch über dein Projekt. Also ich finde es super, ich habe das auch mitverfolgt. Aber wie das immer hier in diesem Podcast so ist, ich versuche so ein bisschen erstmal die Verbindung und den Weg, wie du hier in diesen Podcast kommst, zu erklären. Also ich weiß es tatsächlich nicht mehr ganz genau, wann ich auf dich und deinen Content so aufmerksam geworden bin. Das war auf jeden Fall auf Facebook, weil da war mein Start in die Selbstständigkeit. Du warst auch groß auf Facebook mit deinen Podcast-Helden. Und ich weiß, dass ich dich mal live erlebt habe, da muss es meiner Meinung nach auf der InspiCon gewesen sein, das ist so ein Barcamp für Solo-Selbstständige, für euch da draußen, Coaches, Berater, Trainer und so weiter, die haben sich da zusammengesetzt und zusammen gelernt, voneinander gelernt. Ich weiß nicht genau, ob wir damals 2018 überhaupt miteinander gesprochen haben. Ich war mit meinem Thema unterwegs, mit Blogging damals, und du warst mit deinem Podcast-Thema unterwegs. Was mir aber so im Gedächtnis geblieben ist, ist deine Energie. Also gefühlt warst du überall gleichzeitig. Also du hattest auch mit jedem mal gesprochen. Ich hatte auch den Eindruck, dass du gestrahlt hast, dass du gute Laune hattest, dass du richtig Bock hattest und super viel, wirklich viel, viel Energie. Also so ein Mensch, bei dem ich jetzt niemals auf den Gedanken gekommen wäre, dass da innerlich irgendwie auch nur ansatzweise so ein Kampf stattfindet. Und das ist, glaube ich, schon ein wichtiger Punkt, wenn wir drüber reden. Wir haben, glaube ich, falsche Vorstellungen von Depressionen und auch eben davon, wie sie sich zeigt, in welchen Phasen sie sich wie zeigt. Und deswegen, glaube ich, ist es super gut, dass du deinen Podcast machst. Du hattest ja auch lange Zeit die Idee, depressiv, nö, ich bin das nicht. Das sind die anderen, das sind die, die nicht aus dem Quark kommen und so weiter. Und ich fände es super, wenn wir über diesen Weg kurz einmal sprechen könnten, wie du zu deiner Diagnose gekommen bist. Du hast das natürlich ausführlich in deinem Podcast erzählt, aber ich fände es einfach gut, da einmal so drauf zu gucken. Lange Zeit einfach nur schlecht drauf. Wie ist es dazu gekommen, dass du gesagt hast, jetzt gehe ich doch mal gucken, was steckt da eigentlich dahinter?
Ja, das ist gut, dass wir den Weg wählen. Es war so, dass ich nie den Eindruck hatte, ich bin so typisch depressiv.
Und wenn was auch ich immer so das bedeuten mag.
Richtig, ja. Genau. Und wenn ich so mit dem Wissen von heute zurückblicke, ja, gibt es so Momente, wo ich mich fast ein wenig darüber ärgern könnte, dass nicht schon früher jemand verstanden hat, was da ist, oder dass ich verstanden habe, was da ist. Also mein Bild von jemand mit einer Depression ist, ganz viel schlechte Laune, kommt nicht aus dem Bett, ist alles super schwierig und dann ist das eine Phase und dann ist das wieder vorbei. Und bei mir war das aber nie so. Bei mir war es immer so, dass ich mit dem Antrieb immer Schwierigkeiten hatte. Also ich meine, so nach dem Abitur, meine ich, wäre das so losgegangen. Also 2000 muss es dann so ungefähr gewesen sein. Vielleicht auch schon, ich weiß es nicht. Ne? Und das ist so, dass das Leben unheimlich schwierig für mich war, aber ich habe es funktionell auf die Kette bekommen. Ich habe mich aus dem Bett bewegen können. Ich hatte einen Nebenjob damals neben der Uni und ich habe dann irgendwann umgesattelt zum Ergotherapeuten und das habe ich auch auf die Kette gekriegt. Ich habe einen guten Abschluss gemacht, ich habe einen guten Job gekriegt und habe so mein Ding gemacht, ne? Parallel ja eine Familie gegründet, aufgebaut und also eigentlich alles da, was man haben könnte. Und ich habe dann immer zwischendurch gedacht, mein Gott, warum bist du nicht zufrieden, warum bist du nicht glücklich? Und dann habe ich mir gedacht, ja, dann muss es ja mit dem Job zu tun haben. Also ich war dann auch ganz früh bei einer Psychologin hier bei uns in der Umgebung und zu so einem Erstgespräch, das man machen kann. Und da war das so, dass ich dann so einen Bogen ausfüllen musste und dann hat sie mich gefragt, so wie sieht's aus? Und dann habe ich halt erzählt und ich hatte halt schon irgendwie den Eindruck, ja, das hat vielleicht doch was mit dem Beruf zu tun und vielleicht habe ich sie da auf eine falsche Fährte gelockt. Aber sie sagte dann sehr lapidar zu mir, Schönwälder, Sie brauchen keine Therapie, Sie brauchen eine Berufsberatung.
Wow. Und
das war natürlich irgendwie erstmal, ja, okay, gut, dann musste ich erstmal schlucken, aber habe es erstmal akzeptiert. Ich war erstmal froh, dass jemand sagte, nee, da ist nichts Depressives an Ihnen. Und dann habe ich angefangen, meine Selbstständigkeit aufzubauen. Und das ging dann halt über Jahre. Und über Jahre fühlte ich mich nie glücklich. Und ich wusste ja, dass das jetzt nichts ist an mir, weil ich ja offensichtlich nichts habe, weil das ja jemand gesagt hat mit Ahnung. Und dann dachte ich mir, ja, dann jetzt habe ich die Selbstständigkeit und dann mein Traum wäre es, jetzt irgendwie Stunden zu reduzieren in meinem Ergotherapie-Job. Und das habe ich dann gemacht und trotzdem wurde ich nicht glücklich. Hm. Da habe ich mir gedacht, ja, du musst voll selbstständig sein.
Ne? Warte mal ganz kurz. Hast du mal diesen Symptomkatalog damals schon, hast du dir das klar gemacht, was die eigentlich
da? Nicht so richtig, nein. Und ich hatte das ja auch nie so heftig, sondern es war immer so, dass ich den Eindruck hatte, es gibt so eine Art Nulllinie, wo man weder gut noch schlecht drauf ist. Und dann ist es normal, dass man mal nach oben ausbüchst, dann ist man vielleicht auch irgendwie eine längere Zeit oben, dann ist man auch mal ein bisschen unter dieser Linie. Und das ist so das Normal, was wir so erleben, ne? Was wir so das Leben nennen. Mhm. Und bei mir war das gefühlt immer so, dass diese meine Lebenslinie unterhalb dieser Nulllinie war, konstant. Aber jetzt nicht so immer super tief, sondern ich würde mal sagen, immer so eine Daumenbreite. Ja?
Mhm. Und dann findet man Erklärungen dafür, ne?
Ja. Ja, also genau.
Ist mal stressig oder ist mal irgendwie genau. Frust in der Beziehung oder, ja, okay. Mhm.
Genau, und dann ne, unzufrieden im Job und dann Selbstständigkeit, ja, und dann musst du ja, du kannst ja noch nicht zufrieden sein, weil du hast ja noch nicht die 100.000 im Jahr geknackt, bababa. So, und das sind dann also Dinge, die mich dann lange Zeit, ja, aktiv gehalten haben. Ich dachte, ja, das irgendwann kommt dieses Glück, ja, irgendwann kommt dieses Gefühl, weil es ist ja Beruf. Und ich habe wirklich zu Hochzeiten echt viel Kohle verdient und auch da meine Ressourcen nicht wirklich hausgehalten. Und ich habe mir gedacht, ja, wann kommt das denn? Und ja, es kam halt nie. So, und dann gab es irgendwann diesen einen Punkt, der mich halt ziemlich geschreddert hat. Also vielleicht auch mal zurückblickend, ich habe mir immer gewünscht, dass mir jemand sagt, Gordon, du bist krank. Mhm. Und ich habe das aber so als Teil meines Lebens, als meiner Persönlichkeit vielmehr, das war ja noch schlimmer wahrgenommen, so du bist einfach jemand, der nicht viel Energie hat, du bist jemand, der einfach nicht viel leisten kann, du bist halt jemand, der sich nicht zusammenreißen kann, der keine Ziele erreichen kann, der sein Leben halt mit Ach und Krach auf irgendwie hinkriegt, du bist halt so, während andere irgendwie zufriedener, glücklicher, dankbarer, zuversichtlicher sind. Ich habe das halt einfach so gesagt, das bin halt ich. Über ganz, ganz viele, ja, vielleicht über Jahrzehnte. Und irgendwann war das so, dass ich, und das war rückblickend, es war eines der härtesten Momente, aber rückblickend vielleicht gar nicht schlecht, dass es ihn gab. Ich war ziemlich erkältet. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Es müsste so viereinhalb, fünf Jahre her sein oder sowas. Ich hatte eine ziemlich heftige Erkältung und war dann bei meinem Arzt, der war aber nicht da, da war eine Vertretungsärztin und die sagte, ja, das hört sich vielleicht auch an, als hätten sie Asthma. Und dann sagte sie, dann machen wir mal einen Termin beim Lungenfacharzt und dann gehen wir der Sache mal auf den Grund, ne? Vielleicht brauchen sie Asthma-Spray oder sowas und dann alles klar, gut. So, da war ich dann da bei diesem Lungenarzt und da war diese Erkältung auch schon wieder komplett weg und ich habe gedacht, komm, dann machst du trotzdem den Termin. Und die Untersuchung war noch alle super, war alles kein Problem und dann sagte dann die Arzthelferin oder ich weiß nicht, ist bestimmt eine andere Berufsbezeichnung, da weiß ich jetzt gerade nicht, aber auf jeden Fall die Assistenz von der Ärztin sagte dann, okay, dann machen wir jetzt noch das Röntgen und dann können sie nach oben zur Ärztin und dann Abschlussgespräch. Und dann saß ich oben bei dieser Ärztin im Sprechzimmer und die kam rein und das Erste, was sie mich fragte, war, rauchen Sie? Und dann habe ich gesagt, nein, wieso? Also ich habe mal geraucht, das ist viele Jahre her. Ja, da wir haben da was auf dem Röntgenbild, das würde ich mir gerne in einem halben Jahr nochmal anschauen, ob das größer geworden ist. Und dann habe ich gesagt, reden wir hier von Krebs, reden wir hier von Lungenkrebs. Ja. Und sagte, nein, sehr wahrscheinlich ist es das nicht, ich möchte es einfach nur im Blick behalten. Und dann sagte sie diese Worte, wenn Sie das aber psychisch nicht aushalten können, können wir auch ein MRT machen. Dann haben Sie die Ergebnisse schnell.
Okay, sowas Großes also.
Ja, und dann habe ich mir gedacht, okay, warum sollte ich das denn psychisch nicht aushalten können, wenn es doch wahrscheinlich nichts ist? Und ich bemerkte da, dass mir unwohl wurde. Mir wurde schlecht. So, und dann haben wir das aber so gemacht. Da habe ich gesagt, okay, dann machen wir das, geben Sie mir eine Überweisung und dann, ich weiß noch, wie ich da bei einer guten Freundin damals war. Wir haben es dann. Unsere Familien kennen sich schon eine ganze Weile und ich hätte dann meine Tochter, die war vielleicht so anderthalb oder zwei oder so. Und wir haben uns dann so als Kinder mit den Kids zum Spielen getroffen. Ihre Tochter ist so alt wie meine Tochter und ihr Vater ist vor ein paar Jahren auch an Lungenkrebs gestorben. Und ich sitze dann da und sehe dann dieses Bild von ihm abgemagert und ich merke auf einmal, wie mir schlecht wird. Ich merke, wie sich so eine Faust im Magen zusammenballt und wie ich einfach nur weg will. Ich will einfach nur weg und merke, dass ich mein Herzrasen kriege und keine Ahnung. Ich habe gesagt, ich muss mal kurz raus. Ist das okay? Sie sagt dann, na klar, mach das. Und das war meine erste Panikattacke meines Lebens. Und das war so heftig.
Die erste fühlt sich nochmal doppelt und dreifach schlimm an.
Ja, genau. Panik ist auch einfach, weil es so schnell kommt, einfach unfassbar hart, ne, damit umzugehen.
Ja, und du weißt halt überhaupt nicht, was los ist. Also es ist ja völlig irre, was der Körper da macht, wenn der in diesem Zustand ist. Ja. Also kann ich total verstehen. Und Angst bis zum Scheitel wahrscheinlich, weil du schon halbtot bist in Gedanken.
Nee, tot.
Ja, okay. Ja?
Also ich erinnere mich, dass ich also ich hatte den Termin dann irgendwann tatsächlich schon relativ zeitig, eine Woche später zum MRT und hatte die ganze Zeit davor hatte ich Angst. Ich war krank. Ich hatte Lungenkrebs. Ich weiß auch, ich habe sehr viel geschlafen und ich weiß, dass ich mal aufgewacht bin und das Gefühl von Eisen geschmeckt habe, Blut geschmeckt habe im Mund.
Also auf die Wange gebissen.
Vielleicht hat sich, weiß ich nicht, irgendwie was am Zahnfleisch, vielleicht habe ich es mir auch einfach nur eingebildet, ich weiß es nicht, ne? Und ich habe dann da nachts gelegen und dann war unsere Tochter noch so zwischen uns, so in so einem Familienbett und ich dachte, bitte, lass mich nicht sterben, ne? Ich will nicht sterben. Und dann kam das irgendwie eins zum anderen, dann war das auch irgendwie ein MRT-Termin, dann war der CD-Drucker kaputt, da musste ich noch warten, dann war da noch irgendwie ein Feiertag. Ich hatte dann gehofft, irgendwie, dass zu dem bestimmten, dass an dem Freitag, wo meine Frau Geburtstag feierte, ich irgendwie die erlösende Nachricht bekomme, war aber irgendwie knapp. Schlussendlich rief aber die Ärztin dann an diesem Tag und sagte, nee, ist alles gut, war nur ein Artefakt auf dem Röntgenbild. Also ist alles in Ordnung mit ihrer Lunge. Aber in diesen zwei Wochen, die das gedauert hat, war ich tot, hatte ich Lungenkrebs und das war richtig heftig. So, und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn jemand anruft und du sagst, du hast keinen Krebs, was willst du mehr? Ne? Dann ist doch alles super. Und zwei, drei Wochen später war ich wieder genau da, wo ich vorher war. Unter dieser Nulllinie, Leben war irgendwie, okay. Und da habe ich mir gedacht, ey, das kann nicht sein. Da muss irgendwas sein.
Aber das ist ja schon auch ein Punkt. Also ich kann da ganz kurz einmal einsteigen. Ich bin mal mit knapp 20 bin ich auf den Kopf gefallen. Und da war ich auch ziemlich nah dran an Tod. Also später sagten mir die Ärzte dann, wir wissen nicht genau, warum sie überlebt haben, aber ist jetzt so. Das, was auch ein schöner Satz ist, habe ich auch gedacht, na ja, danke. Also ich habe überlebt und tatsächlich habe ich daraus auch so eine Idee, ja, ersponnen, wie auch immer. Das hat jetzt seinen Grund, dass ich noch da bin, hätte auch anders ausgehen können. Also jetzt habe ich so eine Art, warum bin ich noch da? Ich habe irgendwie was zu tun hier auf der Welt oder so und jetzt geht mein Leben erst so richtig los. Aber klar, ne, mit knapp 20, da hast du ja aber noch richtig was vor. Aber das ist auch sowas, was sich widerlegt nach der Zeit. Aber du hattest gar nicht so lange dieses Gefühl, so okay, krass, jetzt packe ich mein Leben an, jetzt bin ich wieder lebendig, nachdem ich kurz tot war?
Nee, hatte ich nicht. Das war aber insofern gut, als dass ich gemerkt habe, ey, irgendwas stimmt doch da jetzt nicht mit mir. Mhm. Das kann mir doch jetzt keiner erzählen, dass ich völlig gesund bin. Und dann habe ich mich halt nochmal auf so eine Erstsitzung eingelassen, dann, das sollte man auch immer tun, egal wie die Ergebnisse sind, ne? Also egal, es gibt auch die Möglichkeit, dann da bei der, Gott, ich habe die Telefonnummer vergessen, aber vielleicht magst du die dann in den Shownotes nochmal ergänzen. Also man kann da einfach anrufen innerhalb von, ich glaube, also ich hatte da am gleichen Tag noch einen Termin bei einer Psychologin und der Termin war dann irgendwie nächste Woche Montag. Also es war jetzt wirklich nicht lange hin, ne? Und das kann man auch alles sehr unkompliziert und ohne Schamgefühl kann man das machen und sollte man auch tun. Auch auf Verdacht hin, ne? Also auch wenn man sich nicht sicher ist. Naja, und dann saß dann diese Frau vor mir und fragte mich dann auch so, okay, Schönwälder, was ist los? Und ich sagte dann, ich kann es dir nicht sagen, ich spüre kein Glück, ich spüre keine Freude in mir. Und sie sagte dann, ja, das, was heißt denn das genau? Und ich so, ja, ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich merke nur so, in mir ist leer, in mir ist freudlos. Und sagt sie, ja, da kann ich Ihnen, ich bin Verhaltenstherapeutin, da kann ich Ihnen jetzt auch gerade nicht so helfen. Vielleicht hilft Ihnen ja ein Urlaub oder sowas. Und ich fühlte mich da ziemlich unverstanden. Und
ja, überhaupt nicht ernst genommen.
Also gar nicht, ne? Und, und man rückblickend muss einem doch die Alarmglocken müssen einem doch da angehen. Und da sagt sie, ich gebe Ihnen da was mit und dann können Sie da anrufen und dann kriegen Sie da, schlussendlich war das aber überhaupt nicht das, was man mitkriegen sollte. Man kriegt eine Empfehlung mit bei diesem Erstgespräch. Therapiebedarf, ja, nein, Empfehlung, was ist es für eine Behandlungsmethode? Habe ich ja nicht bekommen. Mhm. Warum auch immer. Und mit diesem Wissen bin ich erstmal raus und dann habe ich in meiner puren Verzweiflung eine gute Freundin angerufen, damalige Kundin von mir, Psychologin und ihr Mann ist Psychiater und ich habe gesagt, pass auf, mir ist normalerweise gar nicht so nach diesen, dass man so kurze Dienstwege hat oder ich nutze das jetzt ja, gerade so mal
Vitamin
aus.
Vitamin B, ne?
Ja, genau, danke schön, das ist es. Und aber du musst mir helfen. Irgendwas stimmt nicht mit mir und ich weiß nicht, was es ist. Und da sagte sie, pass auf, dann machen wir das, ne? Mein Mann und ich, wir setzen uns nächste Woche, wann hast du Zeit? Und das war, glaube ich, am Wochenende, also irgendwie 2-3 Tage später oder sowas. Ja, und dann haben die sich das angehört und haben gesagt, es kann nicht sein, dass du da keine Empfehlung mitbekommen hast. Und das ist einfach, ne, Dysthymie, also diese dauerhafte, über Jahre reduzierte depressive Symptomatiken plus einer Depression obendrauf plus Ängste. Herzlichen Glückwunsch, einmal Jackpot, aber du hast eine Erkrankung, daran kann man arbeiten und der Weg beginnt jetzt.
So, ich und geheult, das Erleichterung, oder?
Ja, ich habe geheult wie ein Schlosshund und das war mit Sicherheit auch eines der besten Tage meines Lebens. Die Diagnose Depression endlich bekommen zu haben, nach wir testen mal die Schilddrüse, wir gucken mal, wie viel Vitamine sind in meinem Körper, großes Blutbild, kleines Blutbild, das ist alles in Ordnung. Und trotzdem, dann endlich zu hören, so mit dir ist, du bist erstmal per se völlig in Ordnung, aber dein Gehirn ist krank und daran arbeiten wir jetzt. Das war die Erlösung. Und
glaube ich.
Rückblickend, also ich war in der Vergangenheit, bevor ich meine Frau kennengelernt habe, war ich dem Tod sehr, sehr häufig näher als dem Leben. Und hätte ich die nicht, wäre ich nicht mehr hier. Ich hätte mir definitiv das Leben genommen. Und ich hatte ganz, ganz häufig den Gedanken so, das war's jetzt. Ich will das alles so nicht mehr. Wenn das das Leben ist, dann will ich das nicht. Ne? Offensichtlich sagt mir ja jeder, es ist alles in Ordnung mit dir, aber das will ich nicht. Und die Therapeutin, ihr Mann und meine Familie, das kann ich rückblickend sagen, die haben mich gerettet. Hm. Ne? Und
Also ich glaube dir sofort, dass diese Unwissenheit und dieses, du gehst überall hin, du weißt, irgendwas stimmt nicht. Natürlich auch, wenn du auf andere Leute guckst, ne, wie leben die eigentlich? Wahrscheinlich sehen wir davon auch nicht immer das, wie es wirklich ist, aber trotzdem hast du irgendwie das Gefühl, es stimmt was nicht, du gehst zu allen möglichen Ärzten. Ich habe das übrigens auch hinter mir oder bin noch mittendrin, weil ich seit einer Corona-Erkrankung irgendwie merke, so es läuft nicht mehr so rund, aber ich bin eben nicht bettlägerig, ich kriege mein Leben auf die Reihe, es ist alles so, ne, es geht so weiter, aber ich bin nicht so leistungsfähig wie früher. So, und was machst du? Gehst du zum Hausarzt, dann schickt er dich zum Kardiologen, dann schickt der Kardiologe dich weiter zum Lungenfachmann, dann heißt es nur, nein, es ist alles gut und genau die Sachen, ne, Blutbild, Schilddrüse, dies noch und das noch und das noch, und wenn dir alle sagen, du bist gesund, bleibt nur noch eine einzige Anlaufstelle und die sagten dir auch, du bist gesund. So, und dann, ja, ne, was macht man damit? Also ich kann das total nachvollziehen, auch diese Erleichterung dann zu hören, okay, das lässt sich jetzt behandeln und wir können da jetzt was gegen tun, weil solange du die Diagnose nicht hast, kannst du nichts tun, du bist völlig in dieser Hilflosigkeit gefangen. Also mega gut, dass du dieses Vitamin B hattest. Lass uns noch mal ganz kurz an dieser Stelle für alle, die jetzt glauben, vielleicht habe ich auch sowas. Ne, du hast ja gesagt, diese Dysmethie, ich glaube, das ist gar nicht so Dysthymie, Entschuldigung. Ja. Das ist, glaube ich, gar nicht so bekannt, dass es das gibt, ne, weil wir alle dieses Bild von, die liegen nur im Bett und können nichts mehr machen und sind so. Aber diese Grundstimmung ist einfach, so wie du es beschrieben hast, immer ein bisschen unter der Nulllinie und du weißt nicht, du kannst nicht so richtig darüber kommen.
Genau.
Richtig?
Genau. Das Leben ist okay.
Es ist
wenn
okay.
Das Leben, wenn das so ist, dann bin ich, also das war so mein Gedanke, in guten Zeiten, ja, dann irgendwie schaffen wir das zum Ende, ne? Da kriegen wir hin irgendwie. Ist nicht geil, so viele Sorgen, viel katastrophisieren, was wäre wenn.
Ja, aber ich mache das schon.
Dann so Antrieb, auch eher immer so ein bisschen mau, wenn ich alleine bin. Ich konnte das damals nicht gut. Ich war auch sehr sprunghaft, was Beziehungen angeht. Also so offen können wir sein. Und ich war auch nicht der beste Lebenspartner. Für meine Partnerin damals ganz bestimmt Drogen natürlich, um irgendwie betäuben zu können, sehr viel Alkohol. Dummerweise habe ich da in der Familie beidseits, da gibt es Menschen mit problematischem Suchtverhalten oder Trinkverhalten. Von daher kenne ich, was Drogen angeht, nur ein Gas, nämlich Vollgas. Ist auch eine Zeit lang ein echtes Problem für mich. Und ja, das hätte ich so fortgeführt, ne? Viel Betäubung, viel Schindluder mit meinem Körper getrieben, ne? Vor vielen Jahren. Und ja, das Leben macht einfach keinen Spaß, ne? Ich krieg's hin, ich stehe morgens auf und ich bin genauso gerädert wie alle anderen auch. Ich gehe auf die Arbeit, schaff's dann vielleicht sogar noch zum Sport nachmittags und dann gehe ich auf die Couch und bin völlig durch und dann kann ich nur noch schlafen, weil ich dann irgendwie fit sein möchte für den nächsten Tag, der genauso aussieht wie der fucking Tag davor. Und das hatte ich sogar, als ich Kinder hatte, also meine Tochter geboren worden ist. Also ich mir dann auch dachte, irgendwas stimmt hier nicht. Und naja, schlussendlich brauchte es dann diese Depression irgendwo drüber. Also Dysthymie sind ähnliche Symptome wie bei der Depression, wie bei der Major Depression, also der großen Depression. Nur, dass diese Symptome über mindestens 2 Jahre in einer reduzierten Form vorliegen müssen. Dann kann man das diagnostizieren. Und bei mir war das locker 20 Jahre irgendwie, ne, die es gebraucht hat. Und dann kam, und das ist ganz häufig, dass sich einfach eine Depression obendrauf setzt durch etwas, was passiert. Das nennt man dann Double Depression. Also etwas setzt sich obendrauf. Und das halt war mir passiert. Und dann wurde das eigentlich erst so richtig erkannt durch jemanden, der auch oder die auch wussten, was da geht.
Ja, und jetzt noch mal kurz zu dem, wie ich dich erlebt habe und auch ja das Bild, was man, wenn man zum Beispiel auch auf deiner Website ist, was man dann sieht, ne, so einen strahlenden Gordon auf der Podcast-Helden-Konferenz und einen Selfie und du hast eine tolle Familie und ne, du bist super erfolgreich mit deiner Selbstständigkeit. Also du hast ja quasi in allen Lebensbereichen sowas von den Jackpot eigentlich.
Total.
Ne?
Ja, und ich bin
das sieht
weißer,
man auch nach außen. Ja.
Ein weißer, männlicher Mitteleuropäer, einigermaßen gesund. Ne? Der BMI ist noch nicht, wo er sein sollte, aber es geht. Was will ich fucking noch mal mehr?
Ja. Und verrückt, dass man sich dann wundert oder quasi sagt, ich habe, ne, wieso geht es mir schlecht oder ne, das darf doch eigentlich gar nicht sein oder ich bin der Letzte, der sich beschweren sollte hier. Und das ist wahrscheinlich auch noch mal eine Hürde, dann wirklich zum Arzt zu gehen, ne, weil mir geht's doch gut, es ist doch alles super.
Ja, aber es ist halt so, dass ich mir dachte, was bist du eigentlich für ein undankbares Arschloch?
Ja.
Ja? Weil anderen geht's de facto schlechter. Ja?
Natürlich.
Was bist du für eine Wurst, für ein Arschloch, für ein undankbarer Sack, dass du das nicht zu schätzen weißt. Was stimmt denn mit dir nicht? So.
Ja.
Und dann fängt also diese negativen Selbstgespräche, die man dann hat, damit macht man sich das selbst madig. Warum sollte ich zum Arzt gehen? Wenn der doch auch nur sagt, Herr Schönmüller, Sie sind einfach nur ein undankbares Arschloch. Ja?
Ja.
Dann gehst du nicht zum Arzt, sondern du denkst einfach, dass du so bist. Und vielleicht für die zuhören, da müssen Alarmglocken angehen. Ne? Also wenn das so ein negatives, also wenn das Selbstgespräch ist, dann sollte man eigentlich hellhörig sein. Ne?
Ja, und wenn, also das jetzt auch nochmal ganz klar, ne, wenn ihr merkt, ihr habt irgendwie den Verdacht oder fühlt euch nicht gut oder ne, da ist irgendwie was, wo ihr Klarheit braucht, es gibt eben die Möglichkeit, da anzurufen bei den Psychotherapiepraxen und zu sagen, hier, ich möchte ein Erstgespräch. Es gibt eben auch die zentrale Stelle, da gebe ich euch dann den Link und die Nummer, wo man sich eben einen Termin geben lassen kann für dieses Erstgespräch und dann kriegt man auf jeden Fall gesagt, ja, ist gut, Sie sollten sich behandeln lassen oder nee, wahrscheinlich ne, sind wir hier im grünen Bereich. Es sei denn, es läuft so schlimm wie bei Gordon. Also da müssen wir jetzt auch noch mal sagen, dass man da eventuell rausgeht und das nicht erkannt wird. Aber das wollen
genau,
wir mal
das
hoffen,
halt
dass das nicht
Tücke.
So ist.
Das ist die Tücke ne, mit diesem, mit dieser Dysthymie, die, glaube ich, häufiger ist, als man denkt, aber unterm Radar läuft, weil man so viel Zeit damit verbringt, also dass ich zumindest sehr viel Zeit damit verbracht habe und gedacht habe, das ist einfach meine Persönlichkeit. Und das ist, glaube ich, auch einfach das Ding, womit ich immer noch zu tun habe. Ich würde gerne noch eine Sache ergänzen.
Ja, unbedingt.
Für die Leute, die jetzt wirklich, wirklich auch sagen, okay, das Leben ist so nicht lebenswert. Das ist natürlich auch etwas, was man ernst nehmen muss. Und diese fiesen Gedanken im Kopf, ich möchte am liebsten nicht mehr leben, das ist ein Grund dafür, sich in ein Krankenhaus einweisen zu lassen. Also man fährt sofort in die nächste Klinik, beziehungsweise man lässt sich fahren, beziehungsweise lass dich fahren und dann sagst du, ich habe Sorge, mir das Leben zu nehmen, bitte helfen Sie mir. Und da wirst du in ein Bett gepackt, meinetwegen auch vollgestopft mit Psychopharmaka, aber erstmal passt da jemand auf dich auf, dass du da keine dummen Sachen machst.
Ja, gut, dass du das nochmal sagst, danke. Jetzt hattest du deine Diagnose, ich versuche mal einen Schritt mehr. Was hat das mit dir gemacht? Also erstmal eben die Erleichterung. Okay, es gibt jetzt einen Grund dafür, dass ich mich die ganze Zeit so gefühlt habe. Wie bist du dann weitergegangen?
Dann begann ein neues Leben für mich. Also so kann ich das sagen. Ne? Also die Therapeutin gab mir die Möglichkeit, halt mit ihr zu arbeiten. Ich hatte wöchentlich Termine. Ich hatte durch ihren Mann, der Psychiater ist, hatte ich Zugang zu einer Medikation. Also ich bin... Vielleicht habe ich vorhin auch gesagt, irgendwie du bist so vorgestopft mit Psychopharmaka, das klingt jetzt so abwertend. Ich bin ein ganz, ganz großer Fan davon, eingreifen zu können in das Gehirn. Ne? Also man verändert seine Persönlichkeit nicht, man wird nicht irgendwie auf einmal ein anderer Mensch dadurch, sondern es kommt ein bisschen Ruhe ins Hirn. Und das ist sehr gut, weil man eigentlich dann erst in so eine Art Therapiezustand kommt, dass man überhaupt vernünftige Gedanken fassen kann, dass das Gehirn überhaupt fähig ist, längere Zeit einen roten Faden beizubehalten. Das ist wichtig für die Therapie. Deswegen finde ich es auch gut, dass es so etwas gibt wie Psychopharmaka. Ne? Also viele haben da Angst davor, dass man da irgendwie zu einer anderen Person wird. Das ist völliger Unsinn. Ne? Man wird nicht ein anderer Mensch. Es kommt Ruhe rein ins Hirn. Und das ist gut so. Ne? Das ist wichtig. Es gibt je nach Schwere natürlich, muss man mit Nebenwirkungen rechnen. Das muss man aber immer, wenn man irgendein Medikament nimmt. Und ja, es kann halt sein, dass man, wenn man die absetzt, die ausschleichen muss. So. Mhm. Das ist alles, was passiert. Ne? Also Psychopharmaka sind gut, weil sie eben dafür sorgen, dass es uns dann besser geht. Ja, und die Therapie, klar, das war natürlich auch mitunter hart, ne? Dinge zu erkennen, die in der Vergangenheit liegen und Verhaltensweisen, die ich so richtig internalisiert habe. Also gerade was das Katastrophisieren angeht, ne? Also was ist das Schlimmste? Ne? Also immer vom Schlimmsten auszugehen und sich das auszumalen und in einem kreativen Kopf, den ich offensichtlich irgendwie habe, das auch in Bildern und in Tönen und keine Ahnung was. Und also auch mit ganz schlimmen Gedanken. Ne? Also ich erinnere mich, und das, ich kann das jetzt hier so ganz frei erzählen, weil ich das bearbeitet habe und das einfach auch normal ist. Ich erinnere mich, dass meine Tochter in so einer Wippe lag, so eine Art Liegestuhl, die man von IKEA kennt, die so ein bisschen ja, Wippe.
Diese,
ne? So. Ja, genau. Und sie lag da drin und war so ein bisschen, spielte damit irgendwelchen, was weiß ich, rum. Und ich kam aus der Küche und brachte dann irgendwie eine heiße Pfanne irgendwie ins Wohnzimmer. Und dann hat sich mein Gehirn vorgestellt, wie ich stolpere und dieses heiße, fettige Essen über meine komplette Tochter übergieße und wie sie schreit und wie sie Angst und Panik hat. Und ich kam aus diesem Gedanken nicht mehr raus. Ich habe mir das so vorgestellt und herzlichen Glückwunsch, das sind Zwangsgedanken, ne, die immer wieder reinkommen in deinen Kopf und sich das vorstellen. Und ich habe mich geschämt. Wie kann ich denn diese Gedanken haben? Und die Therapeutin sagte, das ist normal. Dein Gehirn möchte jetzt irgendwie diesen Zustand wiederherstellen, dass es dir scheiße geht. Und sorgt jetzt dafür, dass du das machst. Und da Gedanken und Katastrophisieren zu stoppen, das lernt man ja nicht in der Therapiesitzung, sondern das lernt man im täglichen Doing. Ne? Und ich erinnere mich, dass das eines der heftigsten Dinge war, die ich da erlebt habe. Und diese Zwangsgedanken, es bohrt sich in deinen Kopf und du kriegst diesen Gedanken nicht aus dem Kopf. Das sind Dinge, die, mit denen habe ich immer wieder zu kämpfen auch. Ne? Und da wirklich alles an Instrumentarium hochzufahren, das braucht dann einfach auch mal Kraft. Und Zeit.
Und Übung, ne?
Und Übung, genau.
Ja. Also ich kann mir total gut vorstellen, das ist ja schon für Leute, die es nicht haben, total belastend. Also ich meine, du bewegst dich auch den ganzen Tag im Internet. Und das mit dem Doomscrolling, also man braucht ja gar nicht so weit zu gehen. Dann kommt die nächste Katastrophe um die Ecke, die Politik, die Aufreger, das Drama, der Krieg. Also ich meine, wir sind umgeben von Katastrophen und der Weg jetzt zur eigenen Katastrophe und die Auswirkungen, die das auf unser eigenes Leben ist ja gar nicht so weit. Also das Gehirn, wir machen es unserem Gehirn nicht gerade schwer. Und das ist ja teilweise auch was, wo ich mir denke, meine Güte, wir müssten eigentlich viel mehr wieder offline sein. Ist so ein bisschen blöd für Leute wie dich und mich, die wir ja online arbeiten.
Weiß ich nicht. Also es ist zum Beispiel so, dass ich ganz gezielt, und da musste ich mich auch ein bisschen austricksen, ich habe eine Blocker-App, ja, die bestimmte Websites blockiert. So, und da ist es so, dass man kann jetzt irgendwie nicht immer alles blockieren, so, aber die ist von, weiß ich, 0:01 bis 23:59 geblockt. So, da komme ich nicht in NTV, da komme ich nicht in spiegel.de, da komme ich, so. Das sind so keine Tricks, die ich mir aneignen musste und konnte. Ne? Und was einfach unheimlich wichtig ist, so wenn wir jetzt so zu diesem konstruktiven Teil kommen vielleicht, es ist einfach mega, mega, mega wichtig, dass wir verstehen, welche Einflusssphären wir haben. Das musste ich auch erstmal verstehen. Also natürlich können wir jetzt nicht in den Kreml fahren und Wladimir Putin davon überzeugen, dass es keine gute Idee ist, die Ukraine zu unterwerfen zu wollen. Natürlich nicht. Wir haben das nicht in der Hand und wir haben auch nicht in der Hand, wie manche andere Staatenlenker damit umgehen. Natürlich haben wir das nicht in der Hand. Wir müssen aber gucken oder wir dürfen schauen, wo liegen denn unsere Einflusssphären? Können wir uns denn nicht vielleicht doch politisch engagieren? Oder gibt es denn nicht die Möglichkeit, dass wir, was weiß ich, irgendwelche Spenden sammeln oder wie auch immer, ja? Im Großen jetzt, ne? Aber wenn ich jetzt mir auch drüber nachdenke, okay, Mensch, da habe ich jetzt hier beruflich, weiß ich, war jetzt ein Launch, der war jetzt nicht so erfolgreich, könnte ich mich jetzt natürlich auch hinlegen und das alles scheiße finden. Das ist auch okay, wenn man das tut. Mhm. Wichtig ist halt, irgendwann rauszukommen und sagen, okay, was kann ich jetzt tun? Was kann ich jetzt machen? Wie kann ich damit jetzt umgehen? Und zwei wichtige Elemente, die dafür sorgen können, ist halt das Gefühl von Selbstwirksamkeit. Ich bin in der Lage dazu, etwas an meiner Situation zu verändern. Und da gibt's ein ganz, ganz tolles Beispiel von Viktor Frankl, der im KZ lange gelebt hat und Menschen beobachtet hat und auch irgendwann seinen Peinigern, also dem deutschen Volk, verziehen hat. Und er hat gesagt, es gab Menschen, die sind ganz bewusst auf Wachleute zugerannt, um sich erschießen zu lassen, weil sie das wollten. Das ist Selbstwirksamkeit. Auch in ihrer extremsten Form zu entscheiden, wie ich sterbe. Ich komme aus dieser Situation nicht raus, ich ertrage sie nicht, aber ich werde etwas tun. So. Und wenn wir jetzt mal gucken, das ist natürlich ein Extrembeispiel. Irgendwo gibt es für uns alle eine Möglichkeit, mit etwas besser umzugehen, wo wir eine Kleinigkeit machen können, um aus einer Situation rauszukommen. Die muss man halt nur sehen und auch sehen wollen, ne? Und das ist das eine. Das andere, was ich total toll finde, das andere Konzept, ist das Selbstmitgefühl. Also das Konzept von, wir gehen so mit uns selbst um, wie wir mit anderen, mit guten Freunden umgehen. Und ein Weg, das, also wie ich das hingekriegt habe oder zumindest besser geworden darin, ist, dass ich mir selbst Briefe geschrieben habe. Das klingt total crazy.
Nein, ich habe mir total
mein Journal geschnappt. Ich bin ein ganz großer Freund von Gedanken auf Papier bringen und habe mir dann quasi aus der Perspektive eines wohlwollenden Freundes, der mich gut kennt, einen Brief geschrieben, der dann jetzt auch nicht alles beschönigte. Ja, klar, das war vielleicht nicht die beste Entscheidung, was du da gemacht hast. Und gleichzeitig achte doch mal drauf, guck mal, du hast so viel geschafft und vielleicht sieht das jetzt auch wirklich so aus wie das Ende der Welt. Aber mal ehrlich, ist es das wirklich? So. Mhm. Und dann kommt man da ein bisschen besser an seine, naja, an so Gefühle von Zuversicht und Selbstwirksamkeit.
Finde ich total gut. Also Schreiben sowieso als Tool sehr, sehr gut. Schreiben ist Persönlichkeitsentwicklung, sage ich immer. Also wir lernen uns dadurch immer selbst auch ein bisschen besser kennen. Gerade auch Schreiben von Hand, wenn du sagst Journaling. Also super, super wichtig, weil da eben mehr Hirnbereiche aktiv sind, als wenn ihr nur tippt. Also auf jeden Fall ein super gutes Tool. Und vielleicht, ne, wird irgendwann auch mal ein Blog draus oder sowas. Ich muss das hier mal kurz einstreuen. Ja, auch Blogs über schwierige Themen übrigens. Das kann super verbindend sein, ne, über das Thema andere Menschen finden, denen es auch so geht. Das ist ja auch deine Idee hinter dem Podcast und da würde ich jetzt auch gerne drauf umschwenken. Mhm. Also es ist natürlich die Frage, ne, wem erzähle ich das jetzt, dass ich Depressionen habe? Das ist ja schon ein großer Schritt, glaube ich, aus dem engeren Kreis vielleicht sogar raus. Also klar, Familie und so, die sollten es wahrscheinlich wissen, ne, damit die wissen, wie können sie damit umgehen, gute Freunde auch. So, jetzt aber zu sagen, ich gehe damit in die Öffentlichkeit, da ist auch ein Stück, ich mache mich verletzbar, ich mache mich eventuell sogar angreifbar. Es gibt immer irgendwelche Hater und Trolle da draußen, du weißt es, ich weiß es. Wo hast du im Grunde den Mut hergenommen? Das muss jetzt raus in die Öffentlichkeit. Was ist deine Mission dahinter?
Es ist eine Krankheit. Das ist das, was ich gerne den Menschen vermitteln wollen würde. Ne? Also ich ging jetzt davon aus, dass ich einfach so bin, wie ich bin. Das ist meine Persönlichkeit. Ne? Ein ziemlich labiler, cholerischer Typ mit Hang zu exzessivem Alkohol- und Drogenkonsum und einem beschissenen Partner. So, das bin halt ich. Und ich habe gemerkt, nee, das war die Krankheit. Ne? Und das ist auch, also nichts, was jetzt, also das entschuldigt überhaupt gar nichts, was in der Vergangenheit gewesen ist. Ne? Ich kann es nur besser einordnen und ich bin seitdem, das kann ich sagen, ein anderer Mensch, weil ich auf einmal merke, okay, ich brauche das gar nicht mehr. Ich brauche gar nicht mehr mich betäuben. Es ist viel besser, wenn ich an mir selbst arbeite und dann eben auch merke, dass ich in bestimmten Bereichen einfach anders reagiere, als ich es in der Vergangenheit getan habe. Ne? Und ich gemerkt habe, okay, das offensichtlich ist Persönlichkeit auch wandelbar und offensichtlich ist Krankheit Krankheit. Nur man sieht es nicht. Ne? Also wenn jetzt jemand auf die Arbeit kommt und hat einen Gipsarm und sagt, oh, das ist aber, darf ich da mal draufschreiben oder sowas? Das ist alles schön und gut, ne? Aber statistisch hat jeder Dritte einmal in seinem Leben irgendwas Depressives. Dann setzt du dich in die U-Bahn und zählst mal durch. 1, 2, 3, du. So, also sind eine Menge Menschen. Und mein Ansatz war, ich möchte daraus einen Podcast machen, weil es mir geholfen hat zu verstehen, ich bin nicht alleine. Ich bin nicht allein da draußen. Und ich wollte das, nachdem ich so aus dem Gröbsten raus war, ich wollte das jetzt nicht so als Teil meiner Selbstheilung oder so machen, sondern ich wollte das machen, wenn ich einigermaßen safe bin, dass ich dann einfach zeige, so, hey, du bist nicht alleine. Ne? Du, so sieht das aus, das erlebe ich und so weiter und so fort. Und ja, das ist meine Intention, diesen Podcast in die Welt gebracht zu haben.
Also ich habe das natürlich nochmal verfolgt jetzt vor unserem Gespräch hier. Also tatsächlich 2022 ist die erste Folge erschienen, quasi so der Auftakt, so richtig los. Mit Inhalt ging es aber erst im Dezember. Also es hat schon ein bisschen gedauert, bis du so richtig reingekommen bist in das Projekt. Und wir können ja sagen, am Technischen lag es nicht und am Know-how auch nicht. Nee. Also das muss schon auch eine Hürde gewesen sein. Stand heute gibt es 25 Folgen und da sind natürlich immer wieder Lücken drin. Also nämlich dann, wenn keine Energie da ist oder keine Zeit. Wie gehst du damit um, wenn da, wenn du quasi ja dein Publikum gar nicht so richtig halten kannst über diese, also ne, du würdest wahrscheinlich ja deinen Kunden erklären, naja, alle 2 Wochen mindestens, so wäre ganz gut.
Ja, genau.
Aber was passiert mit deinem Projekt? Wie gehst du damit um?
Ah, ich habe eigentlich konstant, aber ich habe ein sehr schlechtes Gewissen, muss ich sagen. Nicht, dass ich mich selbst geißel oder sowas. Es geht immer um Energie, es geht um mein Ressourcenmanagement und die letzten Monate, also unternehmerisch ist halt auch nicht alles einfach. Dann haben wir viel gute Dinge gemacht. Also wir haben ein Wohnmobil gekauft, wir haben noch eine Katze hier gekauft. Also das sind alles so, sagen wir mal, so Kleinigkeiten, die jetzt so auf unser Wohlbefinden einzahlen. Und ich merke so langsam, dass ich so eine Art Struktur in meinen Arbeitsalltag bekommen habe. Der fehlte mir sehr, sehr lange. Und das war auch oft für mich so ein Showstopper. Also ich dachte, ich weiß echt nicht wann. Und mein Ansatz ist schon irgendwie eine gute Folge abzuliefern. Und von dem habe ich mich jetzt auch ein bisschen verabschiedet, weil das werden sowieso gute Folgen, wenn ich über das Thema erzähle. Und von daher, mein Ziel ist es, monatlich rauszugehen mit der Option auf mehr. Und da freue ich mich auch drauf, weil die Reaktion, ich bekomme immer noch Reaktionen. Also Menschen schreiben mir, das ist total großartig. Also das allerhäufigste Feedback ist, boah, ich bin so dankbar, dass es diesen Podcast gibt. Ist nicht, dass der jetzt total viele Tipps gibt oder sowas, sondern einfach dieses Gefühl von, ich bin nicht alleine da draußen. Und was mir jedes Mal Gänsehaut gibt, sind diese Reaktionen auf die Suizidalität-Folge, also die Selbsttötungsfolge. Dass Menschen, mit denen ich immer noch lose, ich versuche da so einen therapeutischen, also den ich ursprünglich als Ergotherapeut, so ein bisschen Distanz dazwischen, die geschrieben haben, diese Folge war der Grund, dass ich mich ins Krankenhaus habe bringen lassen, weil ich diese Gedanken nicht mehr aushalten konnte. Und diese Menschen leben noch. Also allein dafür hat sich das gelohnt. Nicht, weil ich so ein geiler Typ bin, sondern weil es einfach einen Podcast gibt und die verstanden haben, okay, offensichtlich bin ich damit nicht alleine. Und das ist schon gut.
Und das, was sie erleben, ist okay. Und es ist nicht irgendwie was, wo sie gar nicht mehr miteinander oder mit sich selber klarkommen, sondern es ist behandelbar, wenn die Kraft findet, da zu einem Arzt zu gehen.
Es gibt immer Menschen, die durch das System fallen und die sich töten. Das ist so, dass ganz häufig Menschen, die auch nicht unbedingt in der Therapie waren oder sonst irgendwas oder die es einfach nicht mehr aushalten, das ist so. Am Ende sind es einfach Botenstoffe, fucking Botenstoffe in unserem Hirn, die dafür sorgen, dass es uns richtig scheiße geht. Und man kann daran arbeiten. Also ich war nie so nah am Tod, dass ich jetzt wirklich gedacht habe, so jetzt zieh's durch. Ich plane das jetzt, ich schreibe einen Brief. So weit war es noch nicht. Und es gibt so viele Menschen, die sich das Leben nehmen. Und ich denke, dass das auch gehört und gesehen werden sollte. Und dass das Gehirn uns Streiche spielt, und zwar bösartige, mitunter, ja, und dass man da aber die Hoffnung nicht aufgibt und sich auf jeden Fall Hilfe holen muss, um da rauszukommen.
Jetzt gibt es ja seit einiger Zeit, also es gibt super viele Podcasts, wo das auch thematisiert wird. Es gibt ja auch wirklich Psychologie-Podcasts, wo natürlich auch Depression ein Thema ist. Es gibt auch Prominente, die da immer weitergehen, immer offener auch berichten, dass sie selbst betroffen sind. Also in Sachen Podcast habe ich letztens erst gehört, Nora Tschirner, die war bei Stefanie Stahl im Podcast und hat über ihre Depression berichtet. Auch übrigens sehr ruhig, sehr abgeklärt und auch sehr normal und für mich auch sehr vereinnahmend. Ziemlich gutes Gespräch. Wer Stefanie Stahl mag, der wird das sowieso mögen. Wer sie nicht mag, ist vielleicht ein bisschen schwierig. Dann habe ich auch gehört in Extremen Köpfen mit Nicolas Müller, also der Sänger von Jupiter Jones, der von seinen Panikattacken berichtet, auch sehr, sehr ehrlich, sehr offen. Dann wissen wir natürlich Kurt Krömer, Thorsten Sträter. Also es gibt ganz viele Bühnenmenschen, die auch zu kämpfen haben mit Depressionen. Ich habe trotzdem immer das Gefühl, wenn sozusagen so normale Menschen, so wie du und ich, wenn wir drüber reden, dass es nochmal einen anderen Effekt hat, also vielleicht verbindender ist. Kannst du so ein bisschen von den Reaktionen erzählen? Also du hast eben gesagt, auf diese spezielle Folge gibt es wirklich große Verbindung und große Reaktionen, aber zu den anderen. Also ich habe es gesehen, in Spotify wird immer kommentiert, immer tolle Folge, danke dir und danke, dass du so offen redest. Also diese persönlichen Geschichten scheinen ja wirklich, wirklich zu helfen.
Das ist so. Und allein der Gedanke oder zu verinnerlichen, ich bin ja nicht mit alleine, das ist gut. Ne? Also es ist halt nicht greifbar. Ich kann jetzt nicht den gebrochenen Knochen im Hirn sehen oder das ist irgendwie, was weiß ich, ne? Ich habe jetzt hier kein Gipsbein oder sowas, ne, wo man wie sagen kann, okay, ja, da ist offensichtlich wirklich jemand krank. Dieses krank im Kopf, das ist für viele noch so mit ein bisschen Berührungsängsten, wie gehe ich jetzt damit um und dergleichen. Und ich habe das Glück, dass ich in meinem inneren Zirkel immer die Unterstützung hatte. Also von meiner Frau, die da völlig anders geklöppelt ist als ich, die von ihrer Grundpersönlichkeit halt eher positiv ist. Ne? Also sie geht eher davon aus, ja, wird schon. Und dass sie mir da so an der Seite war, das ist einfach, das ist einfach dann gut, aber ich bekomme halt auch immer mal wieder so eine Nachricht, so ich weiß nicht, wie ich es meiner Familie erklären soll, die haben da nicht so ein Verständnis für, wo ich mir dann denke, oh Gott, ja, wenn du dann irgendwie noch nicht mal deiner Familie erzählen kannst oder ja, stell dich nicht so an oder Kopf hoch oder mach mal mehr Sport oder geh mal raus, ja, weiß ich nicht, ne, das ist natürlich jetzt nicht so wirklich zielführend, ne, und das sind dann so Schicksale, wo ich denke, boah, ja, das ist hart, ne. Oder wo dann auch Leute aus dem Job raus sind und nicht mehr können, einfach weil sie dann nicht mehr in der Lage sind, da den Job zu machen und da so viel auch Existenz dran hängt, ne? Dass auch schon eine Trennung da ist und Kinder im Spiel. Und das ist natürlich dann zu hören, auf der einen Seite hart, auf der anderen Seite die das machen, sind proaktiv, ne? Die dann sich die Hilfe holen, zumindest indem sie einen Podcast hören, der sie auf andere Gedanken bringt, die dann auch in der Lage sind, mal zu schreiben und auch mal Danke zu schreiben, ne? Und das finde ich immer geil, ne? Das ist schön zu sehen.
Habe ich auch gedacht, dass das so ein erster mini kleiner Schritt auch sein könnte, sich damit zu beschäftigen, doch irgendwie zu merken, ich kann was tun. Und wenn es nur ist, diese Podcast-Folge hören, dann gehst du ja in den Podcast selber. Ich kann das einmal ganz kurz sagen. Also es gibt auch die Folge mit der Psychotherapeutin und ihr klärt, wie kann ich mir jetzt eigentlich konkret Hilfe suchen? Also auch da nochmal, ne, in der Notfallsituation sowieso, aber auch, wie finde ich einen Therapieplatz? Und ja klar, die Wartelisten sind lang, aber diesen ersten Schritt zu gehen, das ist ja schon das Superschwere, wenn man in der Depression steckt. Also überhaupt die Energie aufzuwenden, zu sagen, so, ich recherchiere jetzt, ich rufe da an oder ich schreibe die E-Mail oder was auch immer. Und das aber dann zu machen, also einen kleinen Stups schon mal zu machen. Und du sprichst ja auch über Themen wie, ja, wie finde ich das jetzt überhaupt heraus? Ist es nur eine schlechte Stimmung oder ist es wirklich eine Depression? Wie kann ich mich dem annähern? Also auch da wieder ein kleiner, erster, verbindender Schritt. Und auch so Fragen, die ich mir überhaupt nicht gestellt habe, wo du dann darüber sprichst, ist es eigentlich in Ordnung, wenn ich nicht feiern möchte? Ich glaube, Silvester ging es darum oder Weihnachten,
genau,
oder sowas, ne?
Ja, genau. Ja.
Total also für mich total hilfreich zu sagen, ja stimmt, das können Fragen sein, die dann auch wieder schlechte Stimmung machen, weil ne, ist dann auch wieder, muss ich mich jetzt schlecht fühlen, darf ich überhaupt hier absagen oder fühle ich mich dann schlecht, wenn ich trotzdem hingehe oder, also das sind ja wirklich doofe Situationen, die ich selber so gar nicht gesehen habe. Also auch für Angehörige, glaube ich, ist das total gut, sowas zu hören, um so ein bisschen vielleicht die Antennen schärfer zu stellen. Das ist auch Depression. Eben nicht nur das, was wir zu einem Anfang erzählt haben, dieses große Bild, ne, von denen, die nur im Bett liegen und gar nichts mehr können, sondern auch eben dieser Teil im Alltag, den wir vielleicht gar nicht so mitbekommen, diese Kämpfe, die da unterhalb der Oberfläche so stattfinden. Also genau, vielen Dank, dass du da auch so persönlich berichtest. Ich glaube, es ist nämlich wirklich das, es ist so greifbar und dann kann ich mich besser identifizieren, als wenn eine Nora Tschirner erzählt. Also ist nur meine Idee dazu, dass das nochmal cooler ist oder nochmal näher dran. Ja. Ich würde gerne nochmal auf deine Selbstständigkeit ganz kurz zu sprechen kommen, weil mich das persönlich auch beschäftigt hat. Du hast die Hälfte deiner Selbstständigkeit gekillt. Ja. Das ist jetzt die hart ausgedrückte Version. Denn du hast dich wieder anstellen lassen.
Genau.
Und da wüsste ich gerne einmal kurz, wie ist es dazu gekommen? Weil ich habe, also ich bin ja auch selbstständig und ich war auch nie was anderes als selbstständig. Ich habe mich aus dem Studium heraus selbstständig gemacht und dann habe ich nie was anderes gemacht.
Ja, super.
So. Und trotzdem, ich kenne auch all diese Punkte, die du in dieser Podcast-Folge erzählt hast, wo du nämlich genau diesen Vorgang beschrieben hast, dass das auch eben wirklich Druck macht und dass das echt eine Entscheidung ist, wo man 100% hinterstehen muss. Und was war passiert, dass du das nicht mehr getan hast?
Ich habe gemerkt, dass ich noch Baustellen habe in meiner mentalen Gesundheit. Also es ist so, da können wir ja, ich rede da jetzt sowieso offen drüber.
Danke.
Ich bin auch aktuell gerade an dem Punkt, dass ich auf einer Warteliste sitze für einen Therapieplatz. Die Therapeutin, mit der ich ursprünglich gearbeitet habe, die arbeitet in der Form nicht mehr. Und mir ging es im letzten Jahr nicht so wirklich gut. Ich merkte dann so, dass ich jetzt nicht so diese krassen Rückfälle hatte, dass ich aber immer wieder auch so Täler hatte. Ne? Diese Täler, ich bezeichne das immer gern, deswegen ist auch die Welle auf meinem Podcast-Cover. Depression ist, wenn man achtsam ist, wie eine Welle am Strand. Du siehst die kommen. Du siehst die kommen und du weißt, wenn du nicht aufpasst, dann zieht die dir den Boden unter den Füßen weg und mit ein bisschen Pech zieht sie dich raus mit aufs Meer und dann musst du dich richtig anstrengen und dann musst du wieder so. Wenn man die kommen sieht, kann man sich vorbereiten. Ne? Man macht dann so diesen Hüftboogie und gräbt sich mit den Füßen in den Sand ein. Dann kommt die Welle bleibt dann da ein bisschen, ne? Sie zieht aufs Land. Da gibt es so einen kurzen Moment, wo sie quasi stillsteht und dann geht sie so langsam wieder zurück und dann bist du wieder frei von Wasser. Und mittlerweile habe ich verstanden, dass Depression genauso funktioniert. Du siehst die kommen und kannst dich vorbereiten. Zum Beispiel, indem du sagst, okay, ich merke jetzt gerade, ich sollte ein, zwei Termine absagen oder verschieben. Ich sollte jetzt schon mal anfangen, mit mir ein bisschen sorgsamer umzugehen, was jetzt so die Selbstgespräche angeht. Jetzt ist es vielleicht echt an der Zeit, den Termin mit den Trainingskumpels definitiv nicht zu crashen, sondern jetzt, ne, so. Und das hilft mir gut, diese Wellen eigentlich abzuwehren oder wenn sie kommen, dass ich sie sehe und dass ich sie halt mich einfach sage, komm, das sind jetzt zwei Tage, die sind jetzt scheiße, danach wird's besser. Das hilft dann schon mal. So, ich hatte aber in dem letzten anderthalb Jahren immer mal wieder auch so eine Phase, wo ich dann diese Welle habe nicht kommen sehen. Und dummerweise kamen dann auch diese Angstgedanken wieder, ich könnte Krebs haben oder so eine Scheiße, ja. Mit denen konnte ich umgehen. Ne? Ich kann das akzeptieren, dass es so ist. Das ist ja auch ganz wichtig. Ich möchte aber einfach noch besser, noch mehr Handwerkszeug haben. Und in dieser Zeit, wo ich gemerkt habe, wow, so, da ist doch noch eine Baustelle offen im Gehirn, habe ich gemerkt, dass ich akquisemüde bin. Ich kriege nicht mehr die Energie in mein Business, die es braucht, um entsprechende Stellschrauben zu drehen. Sei es jetzt am Produktportfolio zu arbeiten oder halt die Dinge zu machen, die mir halt Energie geben. Und das brauchte einfach die Zeit. Und ich brauchte jetzt nicht noch mehr vom Gleichen. Deswegen habe ich gesagt, ich, ich brauche hier eine Auszeit. Ich habe es finanziell nicht gebraucht, aber ich brauche es mental. Und da kam es, wie es kommen durfte. Also ein ehemaliger Kunde von mir, Tarek Abuelela, cooler Typ, Vertriebstrainer, der sagte, hey, wie sieht's denn aus? Ich könnte jemanden gebrauchen, der Content macht, der kreativ ist, der mir hilft, einfach irgendwie die Marke noch mehr rauszukriegen. Und dachte ich, ja, warum denn nicht? Warum denn nicht? Ne? So, und das ist eine coole Kombination. Ich habe jetzt die Gelegenheit, also meinen Business-Podcast-Helden jetzt mal so richtig zu streamlinen und da wirklich auf die Essenz zu bringen. Das finde ich super cool gerade. Und halt eben die, in Anführungsstrichen, Sicherheit durch eine Anstellung und auch eine Struktur und auch wieder mit Menschen zu arbeiten und einem Team zu arbeiten und so weiter. Das finde ich gerade auch ziemlich cool. Und von daher habe ich jetzt die Zeit, mich um die Baustellen zu kümmern, die noch offen sind. Und dann gucken wir, wie das läuft. Also ich bin auch im Kern jemand, der gerne selbstständig ist, eigene Entscheidungen treffen kann und irgendwie da kreativ ist. Das kann ich in beiden Bereichen. Ich sehe mich aber jetzt tendenziell eher als Selbstständiger, denn als jemand, der irgendwie voll angestellt ist. Aber es ist völlig egal, was es, wo einem das Herz hinbringen möchte. Für mich war es die richtige Entscheidung zur richtigen Zeit und gibt mir die Ruhe und das Netzwerk und die Struktur in der Woche, um halt eben an mir weiterarbeiten zu können.
Ich glaube auch, dass man das von außen auch nicht so richtig sehen kann, wie viel Energie und auch wie viel Willenskraft da drin steckt. Wenn man, also du hast auch kein Team gehabt, glaube ich, ne?
Ich habe immer mal wieder auch mit virtuellen Assistenzen gearbeitet, die mir Sachen abgenommen haben, ja.
Ja, also so Kleinigkeiten, aber keine echten Partner, mit denen man zusammengeht, ist bei mir auch so. Also ich bin dann eben doch alleine für den ganzen Kram zuständig und es ist schon, also auch ich merke das, wie viel Energie da reinfließt, einfach nur mich immer wieder zu motivieren, jeden Tag wieder mich hinzusetzen, so weiter geht's, dieses Projekt, jenes Projekt, jetzt das, als nächstes musst du das machen und denk an in 3 Monaten und das ist wirklich, man ist da nie so richtig im Kopf mit fertig und das ist, glaube ich, schon was, ja, wo man sehr viel
absolut,
Energie lässt.
Absolut, es gibt, wenn man jetzt halt so den Job geht, es gibt die Selbstständigkeit, es gibt die Anstellung, es gibt irgendwas in der Mitte und alles hat seine Vor- und Nachteile.
Total und alles gibt, hat seine Herausforderung.
Absolut, ne, und vielleicht sogar Schattenseiten. Ich meine, Selbstständigkeit, Freiheit, super. Wenn man da aber immer Sorge haben muss, so schaffe ich finanziell den nächsten Monat überhaupt, dann ist von der Freiheit jetzt auch nicht mehr viel über, ne, so. Wenn das Freiheit ist, naja, herzlichen Glückwunsch. Ja. Also es ist immer irgendwie, dass man sich damit arrangieren muss. Ne? Und für den richtigen Zeitraum, den richtigen Job, das richtige Umfeld zu schaffen, ist einfach extrem wichtig, ne? Wenn man mental gesund sein möchte.
Ja, und super, dass du so auf dich schaust. Und das, ich finde es total geil, dass du das eben auch im Podcast thematisiert hast. Weil auch das, du sagst es so schön, du hast dich dann gefragt, was ist jetzt eigentlich gerade wirklich wichtig? Und du hast gesagt, mein Ego braucht das nicht mehr. Mhm. Also diese 100.000 Umsatz und diese Erfolgsstory und dieses große, ne, Podcast-Helden und dann die Konferenz. Und du hast es immer weitergebracht und immer höher. Mhm. Und jetzt hast du halt gesagt, ich muss mich nicht über den Job mehr definieren.
Ja.
Und dafür habe ich ein bisschen mehr Zeit gewonnen. Also ich finde es total schön, wie du das aufgedröselt hast. Und jetzt muss ich mich natürlich ein bisschen zusammennehmen, um nicht zu sagen, ja, ich gehe auch. Nein, ich denke, ich bleibe noch ein bisschen in meiner Vollselbstständigkeit.
Und es ist ja, ich habe letztens mit jemandem gesprochen, weil es natürlich auch, ich habe es dann auf LinkedIn dann irgendwie und auf, weiß ich, so Social Media halt irgendwie offen gemacht. Und das war jetzt für viele auch so, ah krass, du? Mhm. Ja, warum denn nicht? Ne? Und was halt, also Podcast-Helden lief. Also ich habe sehr viel mit 1-zu-1-Kunden gearbeitet und mit Unternehmen gearbeitet und das ist alles schön, ne? Und ich habe wirklich gutes Geld verdient und gleichzeitig habe ich gemerkt, so, ich komme gar nicht mehr bei mir an. Und das, wo mir halt mein Herz schlägt, ist halt mein Mitgliederbereich, wo ich halt so meine Leute betüdel. Und das würde ich halt gerne mehr ausbauen. Und das gibt mir auch Energie, ne? Wenn ich da irgendwie eine Session mache oder was weiß ich. Und da halt drauf zu gucken und das umzuarbeiten und wirklich mit der Zeit ranzugehen, ja, dann ist es so. Es ist aber jetzt nicht ein Aufgeben. Also ich meine, ich bin jetzt mit dem Job sehr zufrieden, weil es ist ein cooler Job. Ich mache das, was ich kann. So, ja, und andere sagen dann, ja, dann vielleicht, ne, es ist wie aufgeben. Das ist nicht wie aufgeben. Das ist eine Entscheidung auf Zeit. Ne? Niemand sagt, dass du in 2-3 Jahren nicht wieder voll selbstständig bist. So. Ja. Wenn es aber gerade jetzt der Zeitpunkt ist, dann muss man da auch das Ego weglassen, weil das ist einfach dann offensichtlich wichtig, ne? Ja. Da muss man dann auch achtsam und auch ehrlich mit sich sein. Vielleicht ist das gerade die bessere Lösung für mich, ne? Und vielleicht gibt es irgendeine Option. Ich habe zum Beispiel überlegt, okay, machst du Freelancing. Bist dir ja auch nicht so schade, jetzt irgendwie Podcasts zu schneiden, ne? Hab dann irgendwie gesagt, okay, dann machen wir jetzt hier das auch. Aber das fand ich irgendwie kacke. Weißt du, das fand ich irgendwie, wo ich dachte, ja, dann auch die ersten Leute, die jetzt nichts von Podcast-Hellen gehört haben, ja, das finde ich aber da drüben, kriegst du aber ein bisschen günstiger. Ja, dann mach das doch.
Ja.
Dann habe ich gemerkt, so auf Preiskampf habe ich gerade mal gar keinen Bock. Und ja, dann mache ich es lieber anders. Ne, dann mache ich lieber das, wo ich jetzt auch bei meinem Chef merke, ey, der findet das total cool, was ich mache. Ich bin eine Bereicherung für das Team und für die ganzen Ergebnisse. Also von daher ist doch alles in Ordnung. Ne? Und Wie gesagt, das Business als Messlatte zu haben, bin ich jetzt irgendwie gut oder nicht gut oder erfolgreich oder nicht gut, da bin ich drüber hinaus. Ne? Also
schwierig.
Ich muss mir nichts mehr beweisen. Klar, wenn ich jetzt irgendwie sehe, so was, wie so mein Blog im Ranking abrauscht, ja, gut, das ist jetzt halt so, ne? Aber ja, auch das hat natürlich eine Schattenseite. Ne? Also von daher, ich bin aber völlig fein mit der Entscheidung. Und ich weiß, dass es eine Entscheidung auf Zeit ist. Ne? Und wenn ich jetzt irgendwie merke, so ey, ich, Tarek, ich brauche mehr Zeit oder sowas, dann finden wir sicher eine andere Möglichkeit, wie ich noch irgendwie als Freelancer oder was weiß ich da. Werden wir sehen, wenn es soweit ist. Ja, vielleicht finden wir auch gemeinsam die total geile Idee für Vertriebsleute und Podcasts, machen irgendwas gemeinsam. Wir werden sehen. Ne? Ja. Wichtig ist für mich, dass ich verstanden habe, und das ist, glaube ich, auch extrem wichtig in dieser Werdung, dass man so eine Art Grundverständnis für sich hat. Ne? So, das, was mir Spaß macht, ist, Menschen eine Zeit lang zu begleiten, über eine Hürde rüberzubringen und mich dann in irgendeiner Art und Weise auch überflüssig zu machen. Ich habe nicht so ein Helfersyndrom. Aber ich finde das geil, wenn ich Menschen zu einem Punkt bringen kann, von wo sie dann selbst weitergehen können. Und egal, was es ist, ich kann mir so viel berufliche Projekte vorstellen, wo genau das in Anführungsstrichen befriedigt wird. Ne? So, ich finde es zum Beispiel total interessant, den Gedanken, dass ich das Thema Selbstwirksamkeit und Wehrhaftigkeit mehr in die Gesellschaft bringe. Zum Beispiel, dass ich Selbstverteidigungssachen für Kinder oder für Frauen anbiete. Ja, ich bin ein ganz großer Fan von diesen Self-Defense-Sachen. Ja, warum denn nicht? So, ja, wir werden sehen. Ja, also irgendwas in die Richtung werde ich machen, dass ich das Gefühl habe, ich habe einen Sinn in dem, was ich so den lieben langen Tag tue.
Ja, ich glaube, das ist ein schöner Schluss hier. Also ich glaube, Sinn in dem, was wir tun, zu suchen und auch immer wieder zu prüfen, ist das, was wir tun, immer noch das mit dem Sinn oder brauchen wir was Neues? Also ich finde es großartig, dass du da so achtsam mit dir bist. Ich glaube, viele sind ein bisschen ja zurückhaltender vielleicht. Ne? Wenn sich was eingeschliffen hat, dann ist das so und dann ist es super schwierig, Veränderungen auch anzustoßen oder Veränderungen auch hinzunehmen. Mhm. Also ja, ich glaube schon, immer wieder reinzuspüren, ist das noch das, was mir gut tut? Ist das noch das, was ich brauche, was ich will, womit ich weitergehen möchte? Und eben auch immer wieder zu gucken, wie geht's mir gerade? Also gerade auch da draußen, ne, wenn du zu kämpfen hast, dann auf jeden Fall immer wieder reinspüren und nicht immer nur das nächste Projekt und sich beschäftigt halten, sondern reinspüren, wie geht's mir eigentlich gerade? Was brauche ich gerade und was kann ich als ersten kleinen Schritt auch tun? Zum Beispiel eine Podcast-Folge hören. Dieser Podcast eignet sich sehr gut dazu, der Verbindung schaffen Podcast, weil er dich ein bisschen verbindet mit allem Möglichen. Gordons Podcast eignet sich natürlich auch dazu, hauptberuflich depressiv. Ich verlinke das natürlich auch alles in den Shownotes für dich. Auch Gordons Podcast-Helden, wenn du dich selber mit einem Podcast beschäftigen möchtest, das könnte ja passieren. Bloggen kannst du natürlich auch. Also wir sind da völlig offen. Hauptsache, das Projekt ist gut. Ja. Und wenn du Lust hast, dein Thema mal hier in diesem Podcast zu besprechen, meins ist ja wirklich sehr themenoffen, dann kannst du mir schreiben an verbindung@annakuschinski.de und wir gucken dann einfach mal, wo wir dich hier unterbringen und wo wir noch mehr Verbindung finden. Lass mir gerne ein paar Sterne da hier für diesen Podcast. Abonnieren finde ich super, dann merke ich immer, ah ja, da sind Leute, die das mögen, was ich tue. Ich sag schon mal danke fürs Hören und bis zur nächsten Folge. Und natürlich, lieber Gordon, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Du hast heute hier das letzte Wort.
Ich glaube, ich habe alles gesagt, was zum Thema Depression und mentale Gesundheit wichtig ist. Was ich gerne noch loswollen möchte, loswerden, los, also du weißt, was ich meine, ne? So, ist für mich auch sechste Stunde. Also, ich finde es total toll, dass du diesen Podcast machst. Ich finde es total toll, dass du, Anna, da so ein Projekt hast und mit mittlerweile ja schon 61 Folgen ist das Ding ja auch mehr als ausgewachsen und da dich hinsetzt und Menschen zusammenbringst, das ist eine richtig, richtig gute Sache. Und das fehlt uns, glaube ich, heute in der Gesellschaft auch immer mal wieder. Ne? Wir sind alle super in Social Media, aber diese Verbindung, diese Langsamkeit, diese Entschleunigung, ich glaube, die ist gerade in Zeiten von Social Media und KI noch mal mehr wichtiger denn je, dass wir mit Menschen in Kontakt sind. Und dieser Podcast sorgt unter anderem dafür. Also an dich, liebe Anna, vielen, vielen Dank für dieses Format.
Vielen, vielen Dank. Da muss ich doch noch was sagen.